SRF 2 Kultur.
Uhr ist es hier auf SRF 2 Kultur. Jetzt Zeit für die Lesung. Heute mit dem dritten Teil von Jakob schläft von Klaus Merz. Ein kleines Dorf im Aargauer Wienental. Hier spielt der Roman Jakob schläft. Und in diesem kleinen Dorf wird die ganze Welt vermessen. Klaus Merz beschreibt, wie das menschliche Dasein von Krankheit und Tod geprägt wird. So hat Lukas, die Hauptfigur des Romans, zwei Brüder. Der eine ist noch bei der Geburt gestorben, der andere hat einen Wasserkopf. Jakob schläft ist deswegen aber kein trauriges oder düsteres Buch, ganz im Gegenteil, denn Klaus Merz erzählt auch von Liebe, von Widerspenstigkeit, von Poesie. Und davon, wie die Poesie auch das Leben erträglich macht. Ganz konkret, wenn man vom toten Bruder Jakob sagt, er schlafe. Und wenn man den Bruder mit Wasserkopf einfach Sonne nennt. Viel Vergnügen mit dem dritten Teil von Jakob schläft von Klaus Merz. Es liest Wolfgang Grabow.
In Sonnes Hinterkopf hatten sie ein paar Monate nach seiner Geburt zwei Löcher gebohrt, um das rasche Wachstum des Schädels zu stoppen. Bei Gegenlicht sah man im struppigen Haar sein Herz schlagen. Sonne langte mit seinem kurzen Arm, der kleinen Hand, auf den Kopf hinauf, legte seinen Finger auf die pochende Stelle und lachte, wenn ich ihn Zweitakter nannte. So hatte jeder seinen Hilfsmotor. Mit dieser Ausrüstung ließ es sich leben. Im Schatten der Gummibäume wartete die Gärtnerstochter auf das Sonntagsbrot. Ich betrat das Treibhaus von hinten und erschreckte sie mit dem Kopfverband. Wir tauschten zusammen die Sorgen des Mittelstands aus und schwiegen dann, Zunge an Zunge, bis sich die Glaswände um uns herum mit Dampf beschlugen. Es roch nach Torf. Erst die Glocken der Heimat aus dem Gärtnereiradio riefen uns wieder nach Hause zurück. Es war Samstagabend. Der Mittelstand wurde gebadet. Ein Hörspiel stand nachher auf dem Abendprogramm. Eine Weile lang nannte ich mich selber Paul Cox. Dann wechselten auch die Namen der Hörspielkommissare immer öfter. Wie schon diejenigen der gestandenen Auslandskorrespondenten, die ich lange für unauswechselbar und ewig gültig gehalten hatte. Nicht einmal Victor W. in Rom, der ewigen Stadt, hielt später durch. Trotzdem blieben wir dem unsichtbaren Ätherwesen weiterhin treu. Saßen wir Samstag für Samstag bis zu den Spätnachrichten am Stubentisch. Wenn die Landeshymne ausklang, zog Mutter in der Küche bereits die dampfenden Eiernudeln aus dem Wasser, die sie nur mit flüssigem Aroma würzte. Und wir hielten unseren Mitternachtsschmaus, wie die Könige, nur ohne Fleisch und Dienerschaft. Dieses wöchentliche Abendmahl war Teil einer unausgesprochenen, innerfamiliären Verschwörung, über der Sonne im oberen Stock schlafend wachte. Den Wein trank ich aus Vaters Glas. Bevor wir zu Bett gingen, traten wir zusammen ans Fenster. Wenn ich Glück hatte, trug der Sputnik seinen Affen vorbei. Sicher aber blinkten die Warnlichter des nahen Sendeturms am südlichen Himmel. Es sah aus, als hätten wir es mit einem großen Sternzeichen zu tun. Vater suchte wie immer nach dem großen Wagen, während der Wintermonate nach Orion. Mutter roch am Lavendelstrauch. Beim Verlassen des Kontors fiel unser Blick auf den großen, nackten Mann, der in Öl neben der Stubentür hing. Vaters Künsteanschaffung seit Jahren. Kunst gegen Brot. Er mochte den Maler. Einen Jahrgänger, der mit langen Schritten in seinen Laden trat, in den verfleckten Hosen und mit einem Regenbogen unter den Fingernägeln nach dem am stärksten gebackenen Brotlaib zeigte. In der einen Hand den breitesten Pinsel, in der anderen einen Stofflappen, der ihm wie beiläufig auch als Lendenschurz dient, steht der Maler auf dem Selbstporträt seinem Spiegelbild gegenüber. Die Sommerhitze macht das Licht in seinem Atelier auf dem ehemaligen Heuboden, macht es auf unserem Ölbild gelb. So steht auch Gary Cooper auf dem heißen Dorfplatz von Hadleyville und erwartet den Mittagszug. Nur, dass er Kleider trägt und einen Sheriffstern am Revers. Allein und parat, jedoch ohne eigentlichen Auftrag. Er kann nicht anders. Wir sahen uns den Film an einem Sonntagnachmittag an. Nach dem Schlussduell zwischen Kane und Frank Miller machten wir uns wortlos mit staubtrockenen Augen auf den Heimweg, gingen aus den Hüften heraus durch den ausgestorbenen Ort. Es war ein Gehen wie damals, als Vater sich nach einer Ewigkeit wieder vom Boden erhoben hatte und wir aus dem finsteren Tunnel ins Licht hinein heimwärts gegangen waren. Zu Hause setzte Vater den Vorteig an. Mutter strich mir die Querschläge aus den Haaren. Die Füße des Malers, auch wenn sie nicht zu sehen sind, stehen fest auf dem Boden. Er ist ein wehrhafter Mann, der sich vor unseren Augen aufmerksam und neugierig mustert. Unter dem Schnurrbart der schmale Mund. 100 Mal muss der Maler aus seinem Bild heraus an die Leinwand getreten sein. Die Augen zusammengekniffen, hat er mit der ausgestreckten Hand an sich Maß genommen und gemalt. »So müsste man dastehen können«, hatte Vater gesagt, den Nagel aus dem Mund genommen und in die Wand geschlagen, um sein Bild daran aufzuhängen. Für einmal duldete er keine Widerrede. »Bei mir geht es um den Auftrag der Farben, bei dir ums tägliche Brot.« Vater war einverstanden. Wenn ich nach Ereignissen, wie es der Western am Sonntagnachmittag gewesen war, nicht einschlafen konnte, erkundigte ich mich vorsorglich nach Loths Weib, von dem im Religionsunterricht wieder die Rede gewesen war. Ich konnte einfach nicht verstehen, weshalb Gott die Zerstörung von Sodom und Gomorra so gnadenlos in Gang gesetzt hatte. Nicht einmal die Kinder verschonte er. Vor allem aber begriff ich nicht, weshalb er Lots Frau, die ja bloß zurückgeschaut hatte, zur Salzsäule erstarren ließ. Wieso macht das Gott mit den Menschen, wenn er sie doch liebt? Es war eine Frage, die Vater, auch wenn er noch so müde war, noch einmal auf den Plan rief. »Ja, so laufe es eben«, sagte er, »dass seit jeher die herzlosesten Ignoranten, die Duckmäuser und Schleimscheißer, die wahrhaft Unmenschlichen am Schluss überlebten und mit heiler Haut davonkämen, die Rücksichtslosen eben. Jene, die keine Notiz nehmen davon, was in ihrem Rücken passiere. Die nicht einmal den Mut hätten, zurückzuschauen, denen jede Katastrophe recht sei, wenn man ihnen nur das Verschontbleiben verspreche. Hut ab vor Lots Weib. Hut ab«, sagte er, und fing an, im kleinen Zimmer unruhig auf und ab zu gehen, zu atmen. Mutter begann, um ihn zu bangen. Sag dem Lehrer, dass man diese Frau loben soll, obwohl sie nicht einmal einen eigenen Namen beanspruchen darf in den Büchern. Sag ihnen, dass Lots Frau die einzige gewesen sei, die sich trotz finsterer Drohungen umgewandt habe, als sie hörte, was in ihrem Rücken in Gang gesetzt wurde. Als sie den Donner hörte, die Schreie und die Blitze ihren fliehenden Schatten, der Reißaus nahm, vor ihr auf den Boden warfen. Als sie die Hitze des Feuers spürte, das in ihrem Rücken zu wüten begann. Sag dem Lehrer, dass ich Lots Weib als einzige gegen die Flut des fliehenden Haufens gewandt habe. Mit entsetztem Gesicht und starr vor Schrecken. Vor so viel Grausamkeit und Zorn. Und sag deiner Katechetin, dass wir Gary Cooper gesehen haben. Wie er allein über den Dorfplatz ging, in Hadleyville. Und dass einer bei uns an der Stubenwand hängt. Nackt. Sag ihr das. Und jetzt schlaf. Warum Sonja später ausgerechnet den Viehhändler heiratete, in dessen Haushalt sie nach ihrem Schulabschluss eine Lehre absolvierte, blieb uns auch immer ein Rätsel. Der Witwer hatte der Trauer um seine erste Frau, die im Kindbett an einer Thrombose gestorben war, kaum ein paar Wochen eingeräumt, als wir gerüchteweise schon von Sonjas bevorstehender Heirat erfuhren. Ins wilde Schneetreiben hinein, unter unserem halbherzigen Reishagel hindurch, am Spalier der schwarzen Regenschirme vorbei, zog der Viehhändler die junge Braut endgültig aus unserem Dorf hinaus. Es sei kein gutes Omen, sagte meine Mutter, dass Sonja diesen Mann ausgerechnet an Franzens Todestag heirate. Und wir sahen sie denn auch nach dem überstürzten Bündnis und entsprechendem Getuschel vor unserem inneren Auge immer öfter auf ihrem Ostschweizer Futtersilo stehen. Blutjung, von Sehnsucht geplagt und schwermütig, wie sie es als Kind nie gewesen war, muss sie von da oben aus Richtung Jura geschaut und mit langsamen Augen die alten Hügelzüge abgegrast haben, die sie mehr ahnte als sah. Über Jahre hinweg hielt sie derart Ausschau und ließ die Kinder des Viehhändlers stoisch an sich hochwachsen, bis sie eines Abends endlich aufs Pflaster sprang, kopfüber, und sich die Tiere im Stall von ihren Koppeln losrissen. Von diesem Zeitpunkt an ließ sich der Viehhändler nur noch passionierter mit seinen Rennpferden ein, die nie siegten. Er wurde bald darauf, als er sich selber in den Sulki schwang, klein und mager, wie er es schon immer gewesen war, von einer Hinterhand am Kopf getroffen und verblödete. Sonja aber hatte seinen halbwüchsigen Kindern in einer Ecke des Nähzimmers eine vergitterte Holzkiste hinterlassen, lauter graue Kokons. Es war November. 4 Monate später schlüpften die Schmetterlinge aus. Große Füchse, Schwalbenschwänze. Es war kein Trauermantel dabei. Im Kontor hatte uns auf den Tag genau 7 Jahre vor Sonjas Heirat die Nachricht erreicht, dass Franz, Vaters Bruder, der einige Jahre zuvor endgültig nach Alaska ausgewandert war, in einem nahen Wald abgestürzt sei. Er hatte Hüte getragen, mit 9 Fingern Harmonium gespielt, Gedichte aufgesagt und immer Kopfweh gehabt. Er konnte zaubern, schwere Motorräder fahren und fliegen. Wir rissen das Kalenderblatt mit seinem Todestag nie mehr ab. Die Zeitungen berichteten, dass ein einmotoriges Flugzeug vom Typ GAP 10B in der Nähe von T in einen Wald gestürzt sei. Franz und seine Begleiterin aus Fort Yukon waren auf der Stelle tot. Die Maschine war, wie es hieß, 20 Minuten vor dem Absturz in Z entwendet und auf halsbrecherische Art gestartet worden. Sie wurde direkt nach T geflogen, wo sie bei gedrosseltem Motor über dem Heimatort des selbsternannten Piloten kreiste und ständig an Höhe verlor. Der Lenker des Fluggerätes habe nach einer Linkskurve noch versucht, die Geschwindigkeit wieder zu erhöhen, die Kollision mit den Bäumen aber nicht mehr verhindern können, berichteten 3 Forstleute. Die von den Augenzeugen beobachteten Flugmanöver deuteten laut Untersuchungskommission sogar darauf hin, dass der fehlbare Pilot über seiner engeren Heimat kreisend seine Aufmerksamkeit nicht mehr primär dem Fliegen zugewandt habe. Franz wurde am Südende des Friedhofs beigesetzt. Die Asche seiner Freundin kehrte auf dem Seeweg nach Alaska zurück. Franzens Erbe trat Vater nicht an. Die alte Harley wurde von einem schmächtigen Gerichtsdiener aus unserem Holzschopf gerollt, als Pfand für den Flugschrott. Über Franzens Grab hatte mein Vater am Tag darauf leise Harmoniumklänge gehört. Es sei ihm vorgekommen, als hätte sich das Instrument unterm Boden insgeheim wieder zu Franz gesellt. Am 8. Mai 1945, unvergesslich für alle, die dabei gewesen waren, hatte Franz im blauen Elefanten bis in die frühen Morgenstunden hinein zum Tanz aufgespielt. Kurz vor Tagesanbruch wurde der schwarze Kasten dann unter Mithilfe einiger Militärmusikanten und trinkfester Luftschutzsoldaten auf den Fenstersims eines Gästezimmers im dritten Stockwerk des Gasthofes gehievt. Um die Sprengwirkung der Friedensbombe zu erhöhen, war auf Geheiß des Organisten der Blasbalg mit Wasser aufgefüllt worden. Das triefende Harmonium zerschellte unter großer Anteilnahme der gesamten Friedensmannschaft mit dumpfem Knall auf dem Dorfplatz neben der Drogerie. Es gab kaum einen Haushalt am Ort, der sich im Lauf des hereinbrechenden Tages nicht eine Reliquie aus Elfenbein oder wenigstens einen feuchten Holzspan als Andenken an den Friedensschluss gesichert hätte. Sonjas Vater entfaltete an Franzens Grab sein kariertes Taschentuch. OW stand darauf. Das Tuch hatte die Größe eines Notfallschirms. Er schneuzte sich hinein. Über der Trauergemeinde kreiste die graue Maschine der eidgenössischen Landestopographie. Zu Fuß war Franz an seinem 20. Geburtstag über den St. Gotthard aus einer zeitweiligen familiären Verbannung nach Hause zurückgekehrt, um erstmals nach Alaska auszuwandern, wo er Eiswürfel gespuckt, dem Zerscherbeln seines gewaltigen Urinstrahls auf dem hartgefrorenen Boden zugehört und mit seinen zwei Eskimo-Frauen den Fisch geteilt hatte. An den Ufern des Yukon River war es auch gewesen, dass er nach der Jagd mit zerschmettertem Fuß liegen geblieben und von einem Bären durch Schnee und Eis ins Camp zurückgeschleppt worden war. Ereignisse, die Franz nach seiner vorübergehenden Rückkehr aus den Eiswüsten Alaskas in unserem Kontor auf Wunsch der gebannten Zuhörerschaft immer wieder neu aufleben ließ, bis es die Belegschaft fror und Großvaters Wut auf seinen missratenen Sohn sich vom Zuhören längst abgekühlt hatte, die Männer in der Runde dringend einen Schnaps brauchten zum Aufwärmen. Franz war es auch gewesen, der meinen jüngeren Bruder als erster Sonne genannt hatte, ohne mich deswegen im Schatten stehen zu lassen. Ich verließ den engen Raum, setzte mich unter die Schwarzwälder Uhr am Kopfende des Korridors und wog die beiden Tannzapfen in meinen Händen. Die Uhr stand still. Am liebsten hätte ich die eisernen Zuggewichte durchs Verandafenster aufs Bahngeleise hinausgeschleudert, um ein für allemal mit der Zeit abzurechnen. Da spürte ich durch den Fußboden die Restwärme des Brotofens in mir aufsteigen. Sie machte meine Trauer um Franz eigenartig wohnlich. Ich ließ die Gewichte wieder sinken. Nachdem Franz gestorben war, hatte Vater keinen Bruder mehr, der sich um ihn sorgte, um den er sich sorgte. Er hatte nur noch uns, seinen Bereitschaftsdienst, der epileptisch im Kreis stand, wenn er einen Anfall hatte ungeduldig und bleich, auf seine Rückkehr wartete. Meinen Bruder drehten wir gegen die Wand, damit er nicht mitlitt. Manchmal lachte Vater schon im Aufstehen wieder. Er tat, als ob nichts gewesen wäre. Oder fauchte uns an wie ein verletztes Tier. Nachts darauf, wenn ich ihn durch die Wand nicht schnarchen hörte, schlich ich mich ins Elternzimmer, um mein Ohr an seinen Mund zu legen und zu hören, dass er atmete. Mutter, die auch wach war, nahm mich dann bei der Hand und geleitete mich durchs Weihnachtszimmer an Vaters Büchern und ihrem schwarzen Klavier, am grauen Gewölk der Polstermöbel vorbei, in mein Bett zurück. Im Schein der dunklen Monde, die durch ihr weißes Nachthemd schienen, schlief ich wieder ein. Am schwersten taten wir uns in Zeiten relativer Schmerzlosigkeit. Wir hielten die Latenz neuer Wunden nicht aus, wandten uns sofort fremdem Leiden zu, das wir jedoch noch weit schlechter ertrugen als die eigenen Bresten. Darum schnitten wir uns vorsichtshalber in die Finger, schütteten heißes Wasser auf die Oberschenkel, brachen das Schlüsselbein oder ein Rippchen. Wir opferten dem leidlosen Zustand, um ihn mit Scharmützeln hinzuhalten, bevor wieder etwas Währschafteres kam und Mutter bleich, mit verschlossenem Mund und dem weiß gewordenen Haar aus einer Klinik trat, die uns von der Kundschaft in guten Treuen gegen ihre zunehmende Schwermut empfohlen worden war. Vater und ich hatten sie gegen ihren schwachen Widerstand ins Sanatorium eingeliefert. »Fahren wir«, sagte sie nur, als wir ihre Koffer Wochen später wieder im Wagen verstauten und sie keinen Blick mehr zum Haubentaucher zurückwarf, der mit schiefem Kopf in der Anstaltstür stehen geblieben war, um ihre Entlassung zu überwachen. Zu Hause ließ sie als erstes ihr elektrisches Heizkissen, das ihr immer zum Anwärmen des kalten Bettes gedient hatte, verschwinden. Und sie wehrte den Kauf eines neuen, besseren Gerätes vehement ab. Aus Angst vor den Stromstößen. Ihren Rosenrabatten entlang geht's zur Südspitze des schmalen Gartens, wo ich mit Großvater zusammen zwei Bäume gepflanzt hatte. Eine Pappel zur Geburt von Sonne und eine etwas verspätete, dafür schon recht stattliche Linde für mich selbst. Wir redeten kaum miteinander, gruben die Erde auf, rammten Stützpfähle ein, spannten Schnüre, trugen Wasser herbei. Die Pappel wurde 3 Jahrzehnte später vom nachmaligen Käufer der Parzelle beseitigt, möglicherweise auf Drängen der Schweizerischen Bundesbahnen, die seit ihrer Pionierzeit die steile, jedoch unrentable Strecke, unseren Orientexpress, unmittelbar am Gartenzaun entlang führten. Das Fällen des Baumes muss ziemlich genau mit dem Tod meines Bruders zusammengefallen sein. Wir ließen eine Sonne in den Grabstein meißeln und unter seinem Namen genügend Platz für die Namen der Eltern. Sie machten es sich im Abstand von wenigen Jahren neben ihm bequem. Eines Nachts, sternklarer Januar, habe ich sie auf die Gürtelsterne von Orion gesetzt. Vaters liebstem Zeichen am Winterhimmel. In ihrer Mitte Sonne. Sie lassen die Beine ins Weltall baumeln und fürchten sich nicht. Jakob konnte ich nirgends hinsetzen, da er im Verborgenen schläft.
Sie hörten Jakob schläft von Klaus Merz, dritter Teil. Gelesen hat Wolfgang Grabo. Akkordeon Hans Hassler, Bearbeitung Pierre Kocher. Eine Produktion von SRF aus dem Jahr 1998. Sollten Sie den Anfang der Lesung verpasst haben, können Sie sie im Internet nachhören, und zwar unter srf.ch/lesung oder auch als Podcast nachhören. Nächste Woche geht es weiter mit dem vierten und letzten Teil von Jakob schläft. Am Dienstag 15.30 Uhr hier auf SRF 2 Kultur. Es ist 16.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.